Das Canossa-Virus oder Der Tag, an dem das Internet verschwand. Ein Film-Noir-Hörspiel.
Schmidt, Privatdetektiv.
Bar.
Dr. Bar, der Rechtsanwalt. Haben Sie was für mich?
Jemand hat das Internet entführt.
Wie bitte? Ist heute der 1. April?
Haben Sie schon Ihre E-Mails abgerufen?
Nein, ich bin gerade erst ins Büro.
Finden Sie raus, wer es war.
Natürlich war heute nicht der 1. April, sondern der 29. Oktober. Das wusste ich so genau, weil ich heute Geburtstag hatte. Und mal wieder der Einzige war, der sich daran erinnert hatte. Nicht mal dieser Anruf war ein Glückwunsch. Eigentlich war die Kanzlei Dr. Bahr nicht für Streiche und Schabernack bekannt, sondern für Arbeit im Online-Recht. Ich hatte ein paar Mal für sie gearbeitet. Nichts Ungewöhnliches. Und nun dieser verrückte Auftrag. Aber es kam noch besser. Als ich meinen Computer hochfuhr, war es wirklich weg. Das Internet, meine ich. Keine E-Mails, kein Surfen, kein Chat, gar nichts. Nicht mal mein Telefon ging. Ich war vor ein paar Monaten auf Internettelefonie umgestiegen. Das hatte ich nur davon. Immerhin funktionierte das Handy noch. Aber wo sollte ich anfangen? Vielleicht stelle ich mich Ihnen erst einmal vor. Mein Name ist Schmidt. R. Schmidt. Mit Doppel-T. Und ich bin Privatdetektiv in Hamburg. Wofür das R steht, fragen Sie mich lieber nicht. So gut können wir uns gar nicht kennenlernen, dass ich Ihnen das sagen würde. Also wenden wir uns wieder dem Fall zu. Normalerweise hätte ich jetzt ein paar Kontakte über E-Mail angesprochen. Einen Herrn beim BND, eine Journalistin in New York, verschlüsselt natürlich. Dann hätte sich irgendein Name ergeben. Ich hätte einen Jungen, den ich kenne, losgeschickt, damit ein paar Webcams installiert, und dann hätte ich nur noch warten müssen. Hier im Büro, am Display. Hätte Musik gehört, jede Menge Kaffee getrunken und irgendwann genug geträumt. So funktionierte das immer bei meinen Scheidungsfällen. Einfache Art, die Miete zu zahlen. Aber das Internet stand mir ja nicht mehr zur Verfügung. Und verdammt nochmal, schließlich hatte ich dieses Handwerk zu einer Zeit gelernt, als man den C64 noch im Laden kaufen konnte. Als er nicht mal das Billigste war, was man bekommen konnte. Ich war Privatdetektiv durch und durch und natürlich konnte ich meinen Job auch wie früher machen, auf der Straße. Im Regen und bei Neonlicht.
Sonderausgabe, Sonderausgabe, liest du alles über den Internetcrash? Hier alles über das Verschwinden des Internet. Kaufst du? Sonderausgabe, Sonderausgabe.
Die Zeitungen wussten letztlich genauso viel über die Sache wie ich. Nada, zilch, nichts. Wann würde mein Informant endlich auftauchen?
Die Geheimdienste sind an allem schuld. Ich weiß es seit Jahren. Du kannst mir glauben, das sind alles Spione. Die Geheimdienste, die sind überall.
Hey, hey, Vorsicht.
Du Spion, du, lass mich in Ruhe. Die Geheimdienste, die sind schuld. Die haben überall ihre Spione, diese Geheimdienste.
Das war zum Glück nicht mein Informant. Aber die Stimmung in der Stadt war schon seltsam, keine Frage. Eine Mischung aus Blade Runner und Apokalypse Light, falls Sie sich darunter was vorstellen können.
Hey, pass doch auf! Der ganze Anzug ist nass. Na endlich.
Warum müssen wir uns eigentlich hier draußen treffen?
Frag nicht so blöd.
Du und deine Detektivromantik. Demnächst fängst du wieder an zu rauchen.
Ach, höchstens Schokozigaretten. Also?
Also, nichts. Die ganze Polizei ist natürlich aus den Fugen. Nichts funktioniert mehr. Sobald die Unterwelt das spitz bekommt, werden wir echte Probleme haben.
Ich würde sagen, die haben wir jetzt schon.
Du auf jeden Fall. Oder trägt man Armani jetzt mit Wasserapplikationen?
Haha.
Bei uns jedenfalls tappt alles im Dunkeln. Vielleicht versuchst du es mal bei einer Internetfirma. Telekom, der Uni oder so.
War ich schon. Die wissen auch alle nichts.
Die Polizei ist deine letzte Adresse? Ich bin gekränkt. Jedenfalls kann das Internet doch nicht so einfach verschwinden.
Rufst du an, wenn sich was tut? Auf dem Handy bitte.
Das gilt für dich genauso.
Ich weiß, jetzt mach, dass du loskommst. Sonst wird deine Uniform auch noch ganz nass.
Das ist doch die Mode, oder? Mach's gut.
Und Gruß an Marion!
Da hatten wir den Salat. Nicht mal die Behörden hatten einen Schimmer, was passiert war. Und ein Bekennerschreiben gab es auch nicht. Natürlich dachte jeder zuerst an Terrorismus, aber mal im Ernst. Al-Qaida würde doch nicht selbst ihr bestes Propagandainstrument abschalten. Nein, 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 nein. Da steckte was anderes dahinter, das hatte ich im Gefühl. Aber was? Ein ganzer Tag Arbeit im Regen umsonst. Ich brauchte eine Spur. Und ich brauchte sie schnell. Und außerdem brauchte ich ein trockenes Paar Socken. Und vorher am besten eine Stunde im Dampfbad.
Oh Mann, das war ein Tag.
Das kannst du wohl laut sagen.
Der Chef ist total durchgedreht wegen dieser Internetsache.
Meine auch.
Bei uns gibt's Urlaubssperre und alles muss ausgedruckt werden, obwohl die lokalen Computer doch alle noch funktionieren.
Ja, wenn du mich fragst, ist es dieses Canossa-Virus.
Das was?
Na, dieses Virus, da gab's doch letzte Woche eine Warnung auf dieser IT-Website.
Ach ja, ich erinnere mich.
Ja, Canossa, so hieß das.
Entschuldigung.
Bitte, bitte.
Tschüss.
Wer mich auf den Arm nehmen wollte, der musste etwas früher aufstehen als diese beiden Langschläfer. Ihnen stand Schauspieler so deutlich auf die Stirn geschrieben, dass ich Ihnen den gestressten Computersklaven aus der IT-Branche nicht mal abgenommen hätte, wenn Sie mich dafür bezahlt hätten. Ein kleiner Flirt mit dem Mädel am Eingang und die Sache war klar. Beide hatten eine Probemitgliedschaft in meinem Fitnessclub beantragt. Da wollte mich irgendjemand mit Informationen füttern, und zwar auf die ganz, ganz schlaue Art. Die Frage war nur, warum? Und was taugten die Informationen? Gab es ein Canossa-Virus? Während ein alter Freund das für mich checkte, hängte ich mich an die beiden Nebendarsteller ran.
Blöder Regen. Nehmen wir ein Taxi?
Ich bestimmt nicht. Erstens haben wir unser Geld noch nicht. Und zweitens reicht die Kohle gerade mal für eine Woche. Wenn Susi nicht auch mal wieder was verdient.
Hat sie diesen Zeitarbeitsjob noch?
Sie ist noch in der Agentur, aber die schaffen keine Arbeit für sie ran.
Soll sie doch woanders hingehen?
Nicht so einfach.
Tja, ich habe mir mein Leben auch anders vorgestellt.
Ja, bei deinem Talent?
Danke, Mann. Du bist aber auch nicht so schlecht. Weißt du noch, wir beide, Macbeth, auf dieser kleinen Kneipenbühne in St. Georg.
Wer könnte das vergessen? Wir haben gerockt, Mann. Mann, wir haben...
Hier blenden wir uns nochmal raus aus der tragischen Geschichte zweier Möchtegern Marlon Brandos, die froh sein konnten, wenn sie irgendein Stadttheater in der Provinz nehmen würde. Aber welche Provinzstadt hatte schon noch ein Theater? Die beiden Gaukler führten mich zu einer dieser armseligen Theaterkneipen voller gescheiterter Existenzen. Die Wirte, die da absteigen, mussten sich doch wie Vampire vorkommen, saugten den armen Schaustellern mit ihrem Rotwein das letzte Blut bzw. Geld aus der Tasche. In dieser Umgebung fiel sie auf wie ein Leuchtturm in den Bergen. Ihre Augen waren klar und ohne jede Trägheit. Ihre Stimme hatte nicht den Hauch eines Jammerns und ihre Kleidung. Also, entweder hatte sie zu viele Filme mit Humphrey Bogart gesehen oder sie hatte mich hier erwartet und sah diese Kleidung als einen kleinen Witz unter Liebhabern des Detektivberufs an. Sollte ich jemals ein Buch darüber schreiben, wie man ein erfolgreicher Privatdetektiv wird, so werde ich ein Kapitel der Sorte Frau widmen, die einen Detektiv nur engagiert, um die eigene, fehlgeleitete Romantik zu befriedigen. Ein echter Detektiv wie ich hat nun mal nichts gemein mit Philip Marlowe oder Magnum. Nicht, dass ich immer etwas dagegen habe, zumal wenn die Frau so schön ist wie Sie. Auf den zweiten Blick war mir klar, dass diese Dame zu keiner Sorte Frau außer ihrer eigenen gehörte. Ich war fasziniert, ich gebe es zu. Nicht, dass mich das in der Ausführung meines Auftrags im geringsten beeinträchtigt hätte.
Ah, da bist du.
Klar, alles glatt gelaufen?
Wie geschmiert.
Ja, es war eine gute Vorstellung.
Er hat alles gehört.
Würde mich wundern, wenn er Verdacht geschöpft hat.
Sicher. Hier ist das Geld.
Ah, vielen Dank.
Trinkst du noch einen mit uns?
Roland, 3 rote!
Nein, danke, nett. Aber ich habe noch was zu tun.
Na dann ein anderes Mal.
Roland, 2.
Au revoir.
Tschüss.
Man sieht sich.
Ja, sicher.
Tolle Frau.
Hast du ihre Nummer?
Ich? Nein. Ich kenne nicht mal ihren Namen. Ich dachte, du kennst sie.
Ich? Nein. Ich dachte, du hast sie auf einer Party getroffen. Hat sie doch gesagt.
Auf einer Party? Nee. Du bist doch mit ihr zur Schule gegangen, oder nicht?
Quatsch. Ich habe sie eben zum 2. Mal in meinem Leben gesehen.
So?
Dass die 2 ach so talentierten Gesichtsverkäufer nicht in der Lage waren, ihr Spiel zu durchschauen, wunderte mich nicht wirklich. Die Lady hatte Klasse. Die beiden Tramps leider nicht. Ich hängte mich an ihre Pumps, immer mit dem Gefühl, dass sie genau wusste, wo ich mich befand. Hinter ihr. Sie war gründlich, das musste man ihr lassen. Bog um ziemlich viele Ecken, um sicherzugehen, dass ihr niemand folgte. Oder gab weiterhin eine große Vorstellung, nur für mich. Als sie endlich in ein Auto stieg, das in einer düsteren Parallelstraße der Reeperbahn parkte, da staunte ich nicht schlecht. Dieses Auto hatte mich vor einigen Stunden von oben bis unten nass gespritzt, indem es durch eine Pfütze vor meinen Füßen gefahren war. Sie kannte also meine Angewohnheiten und wollte auf Nummer sicher gehen, dass ich das Dampfbad aufsuchte. Respekt. Eine Überprüfung des Nummernschildes war an einem Tag wie heute nicht möglich. Genauso wenig wie das schnelle Anhalten eines Taxis in einer der dunkelsten Gegenden des Kiezes. Ich verlor sie. Wahrscheinlich sowieso ein Leihwagen, dachte ich, und ging nach Hause. Auch ein Privatdetektiv muss mal schlafen. Und nun hatte ich wenigstens etwas, wovon ich träumen konnte.
Na, willst du mit aufs Zimmer kommen?
Heute nicht, Madame. Gehen Sie lieber schlafen, mache ich jetzt auch.
Verdammter Regen. Hast du wenigstens was zu rauchen?
Schokolade?
Nee, geht direkt auf meine Hüften. Aber danke für das Angebot.
Ebenso.
Gentleman, das gefällt mir. Hören Sie? Er war an Ihnen dran und hat Sie verloren. Geht jetzt schlafen, sagt er. Nein. Alleine. Leider. Okay.
Hallo? Das Handy hatte mich aus unruhigen Träumen geweckt. Ich konnte nämlich ganz und gar nicht schlafen in dieser Nacht. Immer wieder quälten mich dieselben Fragen. Wer wollte, dass ich diesen Fall löse? Oder nicht? Und warum? War sie die Drahtzieherin oder nur eine weitere Statistin? Und die wichtigste Frage, hatte dieser Fall irgendwas mit mir zu tun? War ich mehr als ein zufällig aus dem Rolodex eines Anwalts herausgesuchter Kontakt? Der Schlaf kam und kam nicht, und frühmorgens war ich dann einfach in mein Büro gefahren, um dort meine alten Fälle durchzugehen. Vielleicht ergab sich hier ein Hinweis. Aber ich schlief ein, sobald mein Kopf die Schreibtischplatte berührt hatte und träumte wilde Träume. Nicht von ihr, der geheimnisvollen Schönen, leider, sondern einen Traum, der wiederkehrte, seit ich vor 13 Jahren erfahren hatte, dass mein Vater gestorben war. Ich kannte ihn nicht besonders gut, den amerikanischen Freund meiner Mutter, meinen Erzeuger, aber das hielt mich nicht davon ab, immer wieder von einer Krake zu träumen, die in meiner Badewanne lebte. Die Krake hatte seinen Kopf. Ich ging zum Waschbecken, spritzte mir kaltes Wasser ins Gesicht und verließ mein Büro. Im Coffeeshop um die Ecke bestellte ich das Übliche. Den stärksten Kaffee, den sie hatten, und einen Double Chocolate Cookie. Dann stieg ich in ein Taxi und fuhr in die City. Ich wusste, wer mich angerufen hatte, und mir war danach, ihn in Persona zu erleben, nicht am Telefon.
Schmitty! Henry! Lass dich umarmen.
Na, ist ja gut. Wir wollen doch nicht heiraten.
Komm, in der Kantine haben sie heute falschen Hasen. Seit das Internet weg ist, dominiert ausgezeichnete Hausmannskost. Ich lade dich ein.
Ein bisschen früh für mich.
Ach, ist noch nicht Mittag?
Henry war wahrscheinlich der einzige Mensch, den das Verschwinden des Internets nicht weiter beunruhigte. Der Grund war einfach. Er brauchte es nicht. Er war sozusagen sein eigenes Internet. Henry hatte ein fotografisches Gedächtnis, das er seit seinem 8. Lebensjahr durch Hirntraining verbessert hatte. Natürlich war er in diesem Mensa-Club mit einem IQ von 151. Und wenn er sich wirklich an irgendetwas nicht erinnern konnte, dann musste er nicht weit gehen, um es nachzuschlagen. Er arbeitete als Archivar im größten Zeitungsarchiv Hamburgs. Wenn mir also jemand auf die Sprünge helfen konnte, dann war es Henry. Tut mir leid, dass der falsche Hase noch nicht fertig ist.
Hab mal wieder völlig die Zeit verpennt.
Und das bei deinen Fähigkeiten.
Ja, komisch. Die Zeit ist wirklich die einzige Dimension, die ich nicht beherrschen kann.
Geht den meisten so, Henry, geht den meisten so.
Übrigens, herzlichen Glückwunsch nachträglich.
Wow, vielen Dank. Wenigstens einer, der daran gedacht hat.
Wusstest du eigentlich, dass du am selben Tag Geburtstag hast wie das Internet?
Ach.
Ja, am 29. Oktober 1969 wurde das erste Datenpaket über das ARPANET geschickt. Hat natürlich gleich einen Systemcrash verursacht. Musste ich gestern alles für die Redaktion raussuchen.
ARPANET?
Der militärische Vorläufer des Internets, wie wir es heute kennen.
Aha. Dann ist das Internet an seinem Geburtstag entführt worden.
Wenn man so will. Aber 37 ist nicht gerade eine gerade Nummer, falls es irgendwie symbolisch gemeint ist.
Dafür ist 37 eine Primzahl.
Gut erkannt.
Hacker stehen doch auf Primzahl.
Ach, kann alles Zufall sein. Findest du es nicht auch bemerkenswert, dass die erste Mondlandung, die Erfindung des Internets und Woodstock alle im selben Jahr stattgefunden haben? Das war wirklich ein außergewöhnlicher Sommer der Liebe. Schade, dass ich damals noch so klein war.
Hast du sonst noch was für mich?
Ein Canossa-Virus gibt es nicht. Wenn das letzte Woche irgendwo aufgetaucht wäre, wüsste ich es.
Warum will sie mir das dann einreden?
Wer?
Ach, niemand.
Ich habe aber weitergesucht. Außer dem sprichwörtlichen Gang nach Canossa, den Heinrich IV. 1077 unternehmen musste, um von Papst Gregor VII. Seine Wiederaufnahme in den Schoß der Heiligen...
Bisschen lange her für diese Sache.
Aber nie zu spät, um seine Bildung zu vervollständigen. Hier sind zwei Ereignisse, die nicht so lange her sind. 19. August 1969. In der kleinen Gemeinde Canossa im US-Bundesstaat New York wird eine Gruppe gegründet, die wohl so eine Art Sekte war, die Church of Canossa.
Das war keine Sekte. Das waren ein paar Hippies, die auf dem Nachhauseweg vom Woodstock-Festival waren. Zu mit Drogen und großen Ideen, alles total harmlos. Haben ein paar Monate lang angegeben, die Presse damit verrückt gemacht, dass sie eine neue Kirche des ewigen Lebens und der Natur gegründet hätten, aber das war schnell wieder vorbei.
Hey, ich bin das Lexikon. Woher weißt du das alles?
Meine Mutter war dabei.
Was?
Ja, komisch, dass es mir nicht eingefallen ist, als der Name Canossa fiel.
Du bist ein Mensch voller Überraschungen, Schmitty.
Und das andere Ereignis?
19. August 1999. In einem entlegenen Bergtal in Südtirol wird ein entvölkertes Dorf von einer Gruppe von Leuten gekauft, die in der New Economy eine Menge Geld gemacht haben. Sie benennen es um in Canossa 2. Irgendein interner Scherz von Nerds, nehme ich an. Es ging durch die Weltpresse als Beispiel dafür, dass wir uns jetzt alle aussuchen können, wo wir arbeiten. Weil das Internet uns von allen räumlichen Zwängen befreit hat.
Auf den Tag genau 30 Jahre nach der Gründung der Church of Canossa?
Das Datum bezeichnet die Eintragung ins Grundbuch. Und ich glaube, an dem Tag gab es auch einen kleinen Festakt in Canossa 2. Die Presse war da, der Kindergarten wurde wieder eröffnet. Du kannst es dir vorstellen. Ich habe dir einen Artikel kopiert.
Danke. Ist bezeichnend, dass wieder nur die Reichen in den Genuss dieser neuen Freiheit durch das Internet kommen.
So war es doch immer. Hilft dir das weiter?
Es verstärkt mein ungutes Gefühl. Hey, das ist sie.
Was?
Hier, das Foto von dem Festakt im Publikum. Ganz hinten, diese Frau.
Ja?
Kannst du mir eine Vergrößerung machen?
Sofort?
Bis du wieder da bist, ist der falsche Hase fertig. Und dann zahle ich.
Na gut, aber hoppel nicht weg.
Langsam wurde mir das alles unheimlich. Eine direkte Verbindung in meine eigene Vergangenheit. Eine schöne Frau, die offensichtlich mit reichen Spinnern Verbindungen pflegte oder selbst einer war. Und das nagende Gefühl in meinem Hirn, dass ich sie kennen sollte. Oder zumindest eine Ahnung haben sollte, wer sie war. Sobald Henry mir das Foto gebracht und ich ihn vor seinen falschen Hasen gesetzt hatte, rief ich ein Taxi und ließ mich zur Kanzlei Dr. Barr bringen. Mein Auftraggeber bestätigte, etwas zerknirscht, dass seine Klientin niemand anderes als die Frau auf dem Foto war. Sie hatte ihn gebeten, mich zu engagieren. Ihr Name stellte sich schnell als falsche Identität heraus. Rosa della Americana. Die war mitnichten eine argentinische Diplomatengattin, sie war schlichtweg nicht existent. Ihr Geld hingegen schon. Ich konnte Dr. Barr beruhigen, es war keineswegs seine Schuld, dass er ihrer Geschichte geglaubt hatte. Sie war einfach zu gut.
Na, wie wäre es mit uns beiden?
Nein, nein, ich lieber nicht.
Wer nicht will, der hat schon.
Hallo.
Der Kavalier von gestern. Na, soll es denn heute ein bisschen mehr sein als bloß Schokolade?
Ja, ich hätte gerne eine Telefonnummer.
Meine? Aber wir können uns doch auch gleich jetzt verabreden. Oder stehst du auf Hörerstöhnen?
Ihre nehme ich auch, aber eigentlich brauche ich die Nummer von der Frau, für die Sie mich gestern beobachten sollten.
Ich weiß nicht, was Sie meinen. Und wenn Sie kein Interesse an meinen Diensten haben, ist alles legal. Hallo? Komm doch mal hier rüber. Ich will dich etwas fragen.
Sie machen Ihre Sache wirklich gut.
Das wissen Sie doch noch gar nicht.
Aber ich habe auch ein paar Zaubertricks gelernt.
Wollen Sie mir einen beibringen?
Das zerstört die Illusion.
Dann sind Ihre Tricks den meinen ziemlich ähnlich.
Kann schon sein. Kennen Sie die Kneipe da hinten an der Ecke?
Ja, wieso?
Da gebe ich Ihr Handy ab, wenn ich die Nummer rausgefunden habe.
Mein Handy? Aber... Ey, der hat mein Handy geklaut! Haltet den Taschendieb! Mistkerl! Das Ding ist nagelneu.
Entschuldigen Sie bitte, meine Damen und Herren. Ich mache jetzt eine kleine Pause. Agnes, ist er nochmal bei Ihnen aufgetaucht?
Das ist er in der Tat.
Falsch verbunden.
Lassen Sie uns das Spiel beenden. Sie sind gut, ich bin gut und wir haben es uns beiden ausreichend bewiesen. Also was wollen Sie von mir?
Wissen Sie das immer noch nicht, Herr Schmidt?
Hat es etwas mit Canossa 2 zu tun?
Immerhin ein Anfang. Regt das Gehirn an, oder? Sich Regen bringt Segen, heißt es nicht so? Fällt bei Ihnen auch gerade der Regen, Herr Schmidt? Auf Regen folgt ja zum Glück meist Sonnenschein.
Was sollen diese Spielchen? Woher wissen Sie?
Woher ich weiß, dass Sie Ihre ersten Schritte auf dem Love and Peace Festival in Fehmarn gemacht haben? Während Jimi Hendrix allerletztem Konzert? Die Bühne fing später Feuer, aber das hatte nichts mit Ihrem feurigen Wesen zu tun.
Das erzählt meine Mutter mir immer.
Ach, bevor ich es vergesse, herzlichen Glückwunsch nachträglich. Und bitte rufen Sie diese Nummer nicht mehr an. Ich werde mich von ihr trennen. Sie hat mir kein Glück gebracht. Zu viele Primzahlen, wissen Sie? Nicht, dass ich noch vom Regen in die Traufe gerate.
Halt! Sie haben mir noch nicht gesagt.
So, R. Schmidt. Ich glaube, es wird Zeit für das Finale. Und ein Wiedersehen. Denn auf Regen folgt manchmal auch Schnee.
Normalerweise hätte ich sie jetzt gehabt. Ich hatte ihre Handynummer, ich hatte sie am Apparat. Mit einem Freund, bei einem Mobilfunkanbieter oder einem Hacker hätte ich sie über Kreuzpeilung ausfindig gemacht. Aber das waren keine normalen Zeiten. Meine Kontakte erreichte ich normalerweise über E-Mail. Und selbst wenn ich einen Hacker auf die Sache angesetzt hätte, wo hätte er sich reinhacken sollen? Das Internet war schließlich nicht vorhanden. Immerhin war ich mir jetzt sicher, dass die Sache einen ganz persönlichen Aspekt hatte. Auf der Autobahn unterwegs, Richtung Süden, nutzte ich die Zeit, um ein Gespräch zu führen, dem ich normalerweise lieber aus dem Weg ging. An ihren guten Tagen war meine Mutter ein komplizierter Mensch, an ihren schlechten unbeschreiblich. Ich liebte sie natürlich. Schließlich liebt jeder seine Mutter irgendwie, aber solange ich denken konnte, wollte ich weg von dieser Naturgewalt in Form einer Frau. Ich wurde mitten in Amerikas Hippie-Bewegung hineingeboren. Es muss eine wilde Zeit gewesen sein, an die ich mich zum Glück nicht erinnere. Aber irgendwann war der Summer of Love vorbei. Velvet Underground hatten schon eine Nico. Jimi Hendrix wollte lieber alleine singen und meine Mutter musste einsehen, dass niemand auf sie gewartet hatte. Vietnam nahm kein Ende. Und meine Mutter kehrte nach Deutschland zurück, ohne einen Pfennig in den Taschen und minus einer gehörigen Portion ihrer Ideale und Träume. Ich war winzig und brauchte ein Zuhause, und sie hatte die Schnauze voll. Und das ließ natürlich nur eine Möglichkeit offen. Sie beendete ihr Studium und wurde Lehrerin. In der westfälischen Kleinstadt, in der wir lebten, gab es nicht wenige Jungen, die mir einfach nur mal eine Tracht Prügel verabreichten, weil ich der Sohn meiner Mutter war. Und wenn das als Grund nicht ausreichte, dann war da immer noch mein bescheuerter Vorname, der jeden Anlass bot, mir eine reinzuwürgen.
Schmidt?
Du hast meinen Geburtstag vergessen.
Regen, wie schön, dass du anrufst.
Jetzt wissen Sie es also doch. Ja, ich heiße Regen. Ein Hippie-Name, wenn er wenigstens Englisch wäre. Aber mein Vater stand auf die deutsche Sprache, obwohl er sie nicht sprach. Es machte ihn irgendwie an, wenn meine Mutter mit ihm Deutsch redete. Und so nannten sie mich Regen. Nicht River, Cloud oder Rain, nein, deutsch und peinlich Regen.
Bist du noch dran?
Ja, die Verbindung ist schlecht. Ich sitze im Auto.
Habe ich wirklich deinen Geburtstag vergessen? Ich dachte, ich hätte dir ein Päckchen Schokolade geschickt.
Vielleicht kommt es noch an. Mutter, ich möchte mit dir über damals reden.
Damals?
als wir in Amerika waren. Und die kurze Zeit danach. Kannst du dich noch an die Church of Canossa erinnern?
Oh je, das ist so lange her. Was haben wir da für einen Unsinn gemacht?
Was habt ihr da für einen Unsinn gemacht?
Dem Leben als universeller oberster Wahrheit wollten wir dienen. Ihm Hymnen singen. Irgend so ein Quatsch. George hat sich das alles ausgedacht und wir fanden es toll.
George?
Floras Vater. Er war so eine Art Häuptling. Weißt du nicht mehr?
Nein.
Flora und du waren doch unzertrennlich. Sie sind sogar mit nach Deutschland gekommen, als wir mit Hendrix gereist sind.
Waren sie auf Fehmarn?
Bei Jimmys letzten Konzert? Natürlich. Weißt du noch, da hast du deine ersten Schritte gemacht.
Nein, daran kann ich mich nicht erinnern. Ich war 10 Monate alt.
Du hast immer so erwachsen gewirkt.
Weißt du, was aus George und Flora geworden ist?
George hat irgendwas mit Computern gemacht. Und seine Tochter? Nein, keine Ahnung. Ich habe beide vor über 30 Jahren zum letzten Mal gesehen.
Und wie hießen sie mit Nachnamen?
Green. Aber das kann auch ein Spitzname gewesen sein. So ein Hippie-Ding. Dein Vater hieß ja schließlich auch Tom Bombadil, weißt du noch?
Ja, ich muss jetzt auflegen.
Ich denke, du sitzt im Auto.
Ich muss noch jemand anderen anrufen.
Tut mir leid, dass ich deinen Geburtstag vergessen habe.
Geht's dir gut?
Bestens.
Mach's gut.
Du auch. Und pass auf dich auf. Warte, warum wolltest du das eigentlich alles wissen?
Ich glaube, ich habe Flora wiedergefunden.
Na, das wird aber auch Zeit.
Wie meinst du das?
Es ist Bestimmung, dass ihr euch wiederseht, hat zumindest dieser Schamane in Albuquerque gesagt. Sie hat am selben Tag Geburtstag wie du und ist im Zelt nebenan geboren worden.
Mehr will ich, glaube ich, gar nicht wissen.
Grüß sie von mir, wenn ihr euch seht.
Auf Wiederhören. Ich weiß, was Sie jetzt denken. Und Sie haben recht. Eigentlich hätte ich jetzt mich umdrehen und die Sache sein lassen sollen, aber all das änderte nichts an der Tatsache, dass ich einen Auftrag hatte. Letztendlich zählte nicht, wer ihn mir gegeben hatte oder warum, es zählte nur, er war bezahlt und ich musste ihm bis zum Ende folgen. Das Autoradio kündete von einem Wintereinbruch in den Alpen, aber irgendwie war mir das ganz recht. Mein Rücken tat weh von der ungewohnten Sitzposition im Auto. Ich war seit Jahren nicht mehr eine so lange Strecke gefahren. Aber die Fluglinien waren alle ausgefallen. Und irgendwie genoss ich dieses Gefühl von totaler Freiheit. Dieses ganz reale Fahren mit echtem Wind und echtem Schnee und einem echten Regen. Ich hatte es vermisst in den letzten Jahren voller Scheidungsfälle am Computer. Ich hatte den Geruch und die Geräusche von echtem Wetter vermisst. Und jetzt war ich wieder mittendrin und auf dem Weg in ein verborgenes Alpental, in dem die Natur wie vor Millionen von Jahren regierte. Fast hätte ich es nicht über die vereisten Pässe geschafft. Einen George Green hatte Henry in seinem Archiv nicht aufstöbern können. Wohl doch ein Hippie-Name, den sich der alte Herr selbst gegeben hatte. Eine Flora Grün hingegen tauchte gleich mehrfach auf. Sie war Jazzpianistin, trat gerade in dieser Zeit regelmäßig in einer Hamburger Hotelbar auf. Hätte ich mich an ihren Namen erinnert, ich hätte einfach hingehen können. Sie muss sich sehr sicher gewesen sein, dass ich an diesen Teil meines Lebens keine großen Erinnerungen hatte oder nicht haben wollte. So gut kannte sie mich. In Canossa 2 brannte kaum ein Licht, als ich nach 9 Uhr abends ankam. Wie sollte ich George Green finden? Einen Mann, dessen Name noch nicht mal sein richtiger war. Am besten fragen.
Wer ist da?
Können Sie mir helfen? Ich suche jemanden.
Platz, Bill. Ganz schön kalt draußen, was? Wollen Sie nicht reinkommen?
Nein, danke, das ist nett. Ich suche jemanden, vielleicht können Sie mir helfen.
Wenn er hier wohnt, kenne ich ihn bestimmt. Wir kennen uns hier alle.
Er heißt George Green.
Nie gehört.
Und er hat eine Tochter. In meinem Alter. Flora Grün.
Ach, Floras Vater, na klar, den kenne ich. Das ist doch der letzte Überlebende. So nennen wir ihn, weil er als einziger vor uns hier gelebt hat. Mit irgendeiner Hippie-Kommune, alle in einem alten Speicher. Aber das sagt Ihnen vermutlich alles nichts.
Doch, doch, ich weiß. Sie haben hier eine Modellgesellschaft der New Economy gegründet. Das Utopia der Netizens, wie es genannt wurde. Das Eldorado des...
Ach, die Zeitungen schreiben ziemlichen Unsinn. Wir kannten uns einfach alle gut. Dieses Dorf war am Verfallen und da hatten wir die Idee, hier draußen neu anzufangen. Wir haben in eine schnelle Internetleitung via Satellit investiert. Und dann haben wir unsere Geschäfte hierher verlegt. Es ist gut für die Kinder und man hat seine Ruhe. Eine große Ideologie steht nicht dahinter. Die Zeit der Hippies ist schließlich vorüber, oder?
Ja, wo lebt denn der letzte Überlebende?
Na wo wohl? Im letzten Haus des Dorfes. Die Hauptstraße runter, Sie können es nicht verfehlen.
Vielen Dank.
Kein Problem.
Das letzte Haus im Dorf sah aus wie das letzte Haus auf Erden. Windschief, alt. Aber irgendwie stolz darauf, dass es noch stand. Ich suchte nach einer Klingel, fand aber keine.
Schnell, der Schnee weht rein. Zieh die Schuhe aus, wir haben Pantoffeln für dich. Komm einfach in die Küche, wenn du soweit bist. Ich koche gerade. Hoffentlich magst du Nudeln. Das ist so ziemlich alles, was ich kochen kann.
Nudeln sind toll. Nudeln sind toll. Mein erster Satz saß. Aber ihre Schönheit hatte mir die Worte geraubt. Sie war dieselbe Frau, die ich in Hamburg auf der Straße verfolgt hatte. Und doch war sie es überhaupt nicht. Sie sah 10 Jahre jünger aus. Sie trug nur eine knielange Jeans und einen weißen Pullover mit V-Ausschnitt. Ihr Haar, in Hamburg kunstvoll im Stil der 40er Jahre geknotet, fiel ihr nass und lang und naturblond über die Schultern. Außerdem hatte sie mich geduzt. Als ob wir uns nicht vor über 30 Jahren, sondern vor einer Woche das letzte Mal gesehen hatten und dicke Freunde wären. Irgendwie wurde ich nicht schlau aus ihr. Und genau das war es wohl auch, was sie erreichen wollte. Nun gut, sie hatte es erreicht. Ich kannte meine Grenzen. Ich zog die Pantoffeln an, den Mantel aus und folgte ihr in die wohlig warme Wohnküche. Wie lange bist du schon hier?
Oh, 1-2 Stunden. Genug Zeit, um zu duschen und mit Papa einen Tee zu trinken.
Papa?
Wegen ihm bist du doch hier, oder?
Ich dachte, ich bin hier, weil du mich gerufen hast. Auf eine ziemlich verquere Art. Du hättest dasselbe auch mit deinem Telefonat erreichen können.
Und wo wäre da der Spaß gewesen? Außerdem wärst du nicht gekommen. Du bekämpfst doch nicht so wie deine eigene Vergangenheit. Deshalb habe ich dich langsam reingezogen. Du solltest alles selbst rausfinden, bevor du mit Papa redest.
Dann hat er das Internet wirklich entführt?
Was genau er gemacht hat, das fragst du ihn am besten selbst. Ich wollte nur sicher gehen, dass ihn jemand als Erster findet, der...
Ihn versteht? Ihn schützt? Ihm hilft?
Nein, der ihm eine Chance gibt, seine Absicht zu erklären, bevor er in Handschellen abgeführt wird. Ich bin keine Träumerin. Alleine die Schäden für die Weltwirtschaft dürften mittlerweile in die Trilliarden gehen. Aber er ist ein kranker Mann.
Im Kopf?
Nein, das meine ich nicht. Er wird nicht mehr lange leben.
Oh, das tut mir leid.
Das muss es nicht. Du sollst ihm nur eine Chance geben. Dann kannst du die Polizei rufen und die Lorbeeren einfahren.
Sind die Nudeln gar? Ich habe Hunger.
Mehr als gar.
Lass uns erst einmal essen.
Okay.
Ach, eins noch. Herzlichen Glückwunsch, nachträglich.
Danke. Regen.
Die Art, wie sie meinen gehassten Vornamen aussprach, nahm ihm jeden Schrecken. Wir aßen stumm. Nur unsere Blicke waren beredt, und dann konnte ich es nicht mehr länger aufschieben. Ich musste den letzten Überlebenden aufsuchen, den Ex-Hippie, der das Internet entführt hatte. Denn deswegen war ich hier, es war mein Auftrag. Ein Auftrag, der kurz vor seinem Abschluss stand. Der alte Mann saß in seiner Bibliothek. Ich dachte erst, er würde schlafen, aber als ich eintrat, war er hellwach. Und in seinen verlebten Augen schwamm ein Schalk, der von der Sorte war, die man nicht klein kriegen kann. Schön haben Sie es hier.
Hey, lass uns beim Du bleiben. Schließlich haben wir uns damals auch geduzt. Schokolade? Aus der Schweiz. Mhm.
Dir geht es nicht gut.
Ach, Flo übertreibt.
Du weißt, warum ich hier bin.
Ich fand es immer faszinierend, dass die beiden Dinge, die unsere Gegenwart bestimmen, zur selben Zeit ihren Anfang nahmen. Einerseits die gesellschaftlichen Umwälzungen, die ihr in Deutschland mit der Zahl 68 umschreibt. Andererseits das Internet. Zufall oder Schicksal? Was meinst du?
Sag du es mir.
Wann hast du das letzte Mal einen Brief geschrieben?
Was?
Denk nach. Wann war das?
Ich weiß es nicht. Ein paar Jahre her.
Oder eine Urlaubspostkarte. Keine SMS. Eine richtige Postkarte.
Ist das der Grund für deine Tat?
Wann warst du das letzte Mal für eine Woche oder mehr nicht erreichbar? Und hast kein schlechtes Gewissen dabei gehabt?
Bei der Erfindung der Eisenbahn dachten die Menschen, sie würden sterben, weil der Körper die Geschwindigkeit nicht ertragen könnte. 20 Stundenkilometer, das war unvorstellbar schnell. Fährst du mit dem Zug, George?
Ich war in Neuseeland, in Auckland, um genau zu sein.
Ich verstehe nicht.
Ich reise viel. Neben dem Auckland Museum gibt es einen Park mit Gewächshäusern. Ich stand in diesem Gewächshaus, das voll war mit Chili-Pflanzen. Die unterschiedlichsten Chili-Pflanzen. Mit dicken Schoten. Langen, dünnen, gedrehten, platten. Da sprach mich dieser Junge an.
Ich kann immer noch nicht folgen.
Geduld. Er sah ein bisschen so aus, als gehörte er zu der Gruppe mit geistig Behinderten, die aus dem nahegelegenen Krankenhaus hierher gekommen waren. Keine Ahnung, ob das stimmt. Er war höchstens 20 und hatte etwas Übergewicht, trug ein T-Shirt von irgendeiner Speed-Metal-Band. Man würde wohl Nerd zu ihm sagen. Er pflückte ein paar Chilischoten für mich, bat mich, es keinem zu verraten und versprach mir, dass diese Chilis die besten der Welt sein würden, die ich je gegessen habe.
Und?
Wer sein Leben lang mit Drogen experimentiert hat, der braucht schon eine gewaltig scharfe Stimulanz im Essen, damit er etwas merkt. Der Junge hatte recht. Das Chili war unglaublich. Also e-mailte ich ihm, um mich zu bedanken. Er hatte mir seine Adresse genannt, wohl ohne zu glauben, dass ich mich je bei ihm melden würde.
Also wenn die Geschichte nicht bald zu einem Punkt kommt, dann...
Er hatte noch etwas gesagt. Er würde mit zwei anderen Jungs an einem Virus basteln, der es Bill Gates mal so richtig zeigen würde. Und wie sich herausstellte, hatte er damit recht.
Das Canossa-Virus?
Der Name war meine Idee. Auch das Ziel kam von mir. Nicht nur Microsoft, sondern das ganze Netz zu treffen. Zu entführen, wenn du so willst. Und das Geld für die Entwicklungskosten habe ich bezahlt. Ich glaube, er hat mich abgezockt. Aber was soll's. Er hat wundervolle Arbeit geleistet. Ich habe so viel mit dem Internet verdient. Da ist das egal. Wie er es technisch gemacht hat, weiß ich auch nicht. Irgendwas mit sich selbst überladenen Schleifen oder so. Hoffentlich kann man die Sache nicht zu ihm zurückverfolgen. Er ist ein guter Junge. Ich werde jedenfalls über seinen Namen schweigen und alle Verantwortung selbst übernehmen.
Kann er das Netz wieder freigeben?
Das ist bereits geschehen. Das Netz ist wieder da.
Dann hast du nichts zu befürchten.
Das glaubst du doch selbst nicht.
Nein.
Ich habe den großen Stromausfall in New York miterlebt. Im Juli 1977. Nie wieder wurden so viele Kinder gezeugt wie in dieser Nacht. Was haben die Menschen in den Tagen ohne das Internet gemacht, frage ich dich. Was wird in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren an Geschichten herauskommen, die nur passiert sind, weil es das Netz für einen Moment nicht gab? Canossa soll mein Vermächtnis sein. Mein Geschenk an die Menschheit. 3 Tage ohne Internet. Was die Menschheit daraus macht, ist ihr Bier. Ich habe nichts gegen das Internet. Aber die Hoffnungen, die wir damit verbunden haben, waren... Vielleicht waren wir alle Idioten. Vielleicht sollte ich mir keine Gedanken darüber machen. Dinge ändern sich. Ich bin wahrscheinlich einfach nur zu alt und sentimental. Aber falls nicht, dann habe ich wenigstens eine Saat gelegt, einen Keim gepflanzt, der gezeigt hat, so ist es ohne das Netz. Die heutige Generation weiß doch gar nicht mehr, wie es ohne aussieht. Ich wollte ihr die Gelegenheit geben, es einmal zu erfahren. Gerade weil ich es selbst mitentwickelt habe. Ich wollte vor meinem Tod noch diese eine Sache erledigen. Ich war es mir schuldig. Und euch, der nächsten Generation.
Also, Regen, was wirst du tun?
Hast du noch welche von den Chilischoten?
Ein paar müssen noch da sein.
Na, dann gehe ich jetzt mal in die Küche und koche uns ein Chili con Carne. Denn, mit Verlaub, Flo, du bist eine umwerfende Frau, aber kochen kannst du nicht mal Nudeln. Und beim Essen würde ich gerne etwas über meinen Vater hören. Über damals.
Okay.